Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Spricht Jesus in Rätseln? Was ist da los? Wieso kann er nicht einfach klar sagen, was Sache ist? Heute schauen wir gemeinsam in das erste Gleichnis, das wir im Markus-Evangelium finden. Und ich bin gespannt, was wir da gemeinsam rausfinden. Heute hier, heute Abend, Bible Study. Genial, dass du mit dabei bist. Und los geht's. So, schön euch zu sehen. Also, zu sehen ist übertrieben, ne? Schön, dass ihr da seid. Sagen wir mal so, schön, eure Nachrichten im Chat zu sehen. Ja, das ist doch ein Satz. Das ist doch ein Satz, mit dem man hier arbeiten kann. Also, schön, dass ihr da seid. Wir haben uns ja das letzte Mal an meinem ersten Urlaubstag gesehen. Und heute ist mein letzter Urlaubstag. Zwischendrin haben wir uns zweimal nicht gesehen. Aber ich freue mich, dass wir hier heute wieder zusammenkommen und ein bisschen was aus der Bibel gemeinsam lernen. Und wir sind tatsächlich, lobe den Herrn, wir sind tatsächlich in Kapitel 4 angekommen. Ist das krass? Also, wir haben die ersten drei Kapitel von 16 Kapiteln im Markus-Evangelium geschafft und werden heute weitermachen mit Kapitel 4. Und da beginnt was Neues. Da beginnen nämlich die Gleichnisse. Jesus spricht in Gleichnissen. Das macht er häufiger mal, das macht er immer mal wieder. Und wir gucken uns heute mal das erste an und auch so in den nächsten Wochen, da werden wir so Stück für Stück dann sehen, warum macht er das eigentlich? Was will er uns damit sagen? Und ist das eigentlich die schlauste Variante, die es gibt für das Ganze? Aber heute schauen wir erstmal in das erste Gleichnis. Das ist so ein Grundgleichnis, wo man ganz viel davon sieht, was so ein Gleichnis eigentlich ist. Und das wollen wir heute verstehen und gucken dann bei den nächsten Malen, steigen wir da immer noch ein bisschen tiefer bei ein. Also, wie immer, wir schauen erstmal in den Text rein gemeinsam. Wir lesen ihn einmal komplett und dann gehen wir da Vers für Vers gemeinsam durch. Wenn du Fragen hast zu dem Ganzen, schreib die gerne schon währenddessen in den Chat rein. Schreib gerne Frage davor, dann finde ich es nachher wunderbar schnell. Und jetzt nicht lang quatschen, jetzt legen wir los mit den ersten 9 Versen aus dem 4. Kapitel im Markus-Evangelium. Wieder einmal fing Jesus an, am Ufer des Sees zu lehren. Die Menschenmenge, die ihn umdrängte, war jedoch so groß, dass er in ein Boot stieg, sich setzte und von dort aus zu ihnen sprach. Er brachte den Menschen seine Lehre nahe, indem er ihnen viele Gleichnisse wie das folgende erzählte. Hört zu, ein Bauer ging hinaus, um zu sehen. Manche der Samenkörner, die er auf das Feld ausstreute, die fielen auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme erstickten, sodass sie keine Ähren trugen. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60, ja 100-fachen Ertrag ein. Und er schloss mit den Worten: Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Also, das ist unser kleines Stück Markus-Evangelium von heute, das erste Gleichnis, das Jesus erzählt. Ich trinke kurz einen Schluck. Und wir merken an diesem Gleichnis schon ganz, ganz viele Dinge, die uns auch bei den späteren Gleichnissen nachher immer wieder, ja, die uns da neue Sachen aufschließen, neue Sachen zeigen und erklären. Und wir fangen einfach mal vorne an, ja? Übersetzung ist wie sonst auch immer, das ist die Neues Leben-Übersetzung. Du kannst aber auch jede andere nehmen. Also dann fällt dir manchmal auf, dass manche Sätze anders klingen, dass manches vielleicht, was in deiner Übersetzung ein Satz ist, hier vielleicht zwei Sätze sind oder andersrum. Oder dass manches ein bisschen anders übersetzt ist, aber ich habe mich für die Neues Leben entschieden, weil die schon dicht am Urtext ist, aber auch gleichzeitig gibt die einen guten Einstieg für Leute, die vielleicht noch nie irgendwie großartig in die Bibel reingeguckt haben. Denn die Frage von dem Ganzen, was wir hier machen, ist ja, wer ist eigentlich Jesus? Das heißt, wir nähern uns dem Ganzen, wir lesen das, was Markus uns aufgeschrieben hat, über wer ist eigentlich Jesus. Und da dachte ich, macht es doch Sinn, wenn wir auch eine Übersetzung nehmen, in die man leicht reinkommt, wenn wir uns schon mit so einer Suchfrage beschäftigen. Also, falls du dich das gefragt hast, neues Leben, jetzt Kapitel 4. Wieder einmal, geht gleich schon los, ne? Guck mal, ich komm gar nicht so weit hier, wieder einmal fing Jesus an, am Ufer des Sees zu lehren. Wieder einmal, weil, wenn du schon länger dabei bist, weißt du, zum Beispiel in Kapitel 2 und 3, da war Jesus auch an einem See, ja, und lehrt. Das, also das ist der See Genezareth, ist das. Und lehrt da. Also wieder ist er am Ufer des Sees. Und da möchte ich nochmal einen Satz zu sagen. Einmal zum Ufer und See schreibe ich nur mal rauf, falls, weil die Sachen, die kommen ja auch irgendwann alle online, die ich hier so mal, damit man dann auch weiß, welcher See das war. Das ist der See Genezareth. Also nähe Kapernaum sind wir, ne? Also im Norden von dem Ganzen, wo viele Fischer waren und so weiter. Und da ist Jesus unterwegs. Die ganze erste Zeit des Evangeliums eigentlich. Ne? Da werden die ersten Jünger berufen, die ersten Wunder, all diese Dinge, ist alles da oben im Norden. Und dann später geht er irgendwann runter, so in die Mitte des Landes nach Jerusalem. Also wieder einmal fing Jesus an am Ufer. Und das finde ich total gut, weil was bedeutet das, wenn er am Ufer ist? Das heißt, er ist bei den Menschen. Ja? Jesus geht zu den Menschen. Wir hatten das schon mal, dass wir uns in irgendeiner Bible Study angeguckt haben, wie das damals eigentlich klassisch so war. Mit einem Rabbi, ne? Dass so bestimmte Ebenen waren, durch die man durch musste, wenn man was werden wollte in der gelehrten Welt damals. Ich mache einmal einen ganz kleinen Tick größer. So. Und das Klassische war ja, dass man so eine gewisse Grundbildung hatte und die Besten davon durften sozusagen zur weiterführenden Schule. Und wieder die Besten davon durften noch weiter studieren. Und irgendwann hatte man so eine ganz kleine Gruppe, die über war. Und dann kommt der Tag, da kommt der Rabbi vorbei und sagt, okay, von euch fünf, euch beide nehme ich mit. Euch nehme ich jetzt bei mir in die Lehre. So, und dann haben wir festgestellt, Jesus macht genau das Gegenteil. Er geht einfach hin, geht ans Ufer des Sees, wo Hans und Franz rumlaufen und sagt, pass auf, du und du, ihr seid jetzt meine Jünger, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. So. Natürlich, warum kann er das? Weil er in die Menschen hineinschaut, weil er mehr sieht, als man mit Augen sehen kann. Ja? Aber es ist eine komplett andere Herangehensweise an das, was man damals kennt, wenn es darum geht, es gibt einen Lehrer, mit dem darf ich mit und da was lernen. So. Und hier noch doller, ne? Er sitzt nicht in irgendeinem Lehrhaus, im Tempel, in der Synagoge, sondern er geht ans Ufer des Sees, um zu lehren. Ja? Und wieder, das macht er ständig. Ja? Das ist so die Art von Jesus. Er geht zu den Menschen und lehrt sie. Und er macht das genau da, wo er sie findet. Genau da, wo sie sind, da kommt er hin. So, und was ist los? Die Menschenmenge, die ihn umdrängte, war jedoch so groß, dass er in ein Boot stieg, sich setzte und von dort aus zu ihnen sprach. Das ist eine Szene, die hatten wir auch schon mal. Ne? Also die Menschenmenge, die ist so groß. Wenn du dich erinnerst, was wir beim letzten Mal gemacht haben, oder beim vorletzten Mal streng genommen, da ging es ja darum, dass Jesus langsam aber sicher auch Stress kriegt mit den Leuten rundherum. Ja, seine Bekanntheit steigt, aber auch die Anklage, die Stimmen, die so munkeln, was ist das eigentlich für ein Typ, was ist hier los, auch die werden mehr. Das heißt, ne, aber das Schöne ist ja, finde ich hier zu lesen, dass die Bekanntheit trotz der Anklage, von der wir gehört haben, ne, wir hatten ja vorletztes Mal, hatten wir die Geschichte, wo die Leute sagen, er ist verrückt oder er hat einen bösen Geist oder so, ja. Aber es hält die Leute nicht davon ab, zu ihm zu kommen, weil die, glaube ich, eine Sehnsucht danach haben, Wahrheit zu treffen. Weil die eine Sehnsucht danach haben, wirklich bei jemandem zu sein, der ihnen das Leben ganz anders aufschließen kann, als das, was sie kennen. Das heißt, die Menschen kommen trotzdem zu Jesus. Bekanntheit steigt trotz Anklage, schreibe ich mal. Das ist das, was wir vor drei Wochen hatten. So, die Menschenmenge, die ihn umdrängte, war jedoch so groß, dass er in ein Boot stieg, sich setzte und von dort aus zu ihm sprach. Und das mit dem Boot, das hatten wir, glaube ich, schon mal in Kapitel 1. Ich glaube, in 1 ist das, ne? Dass er in ein Boot steigt und von dort redet. Warum? Zwei Gründe. erstens mehr Platz, beziehungsweise ne, nicht erdrückt werden oder ins Wasser reingestoßen werden von den Leuten, die da stehen. Und zweitens, der Schall wird tatsächlich auch verstärkt. Habe ich jetzt inzwischen gelesen. Beim letzten Mal wusste ich das noch gar nicht, glaube ich. Oder ich habe vergessen, dass ich es wusste und habe es jetzt wieder gelesen. Sozusagen diese spiegelnde Wasseroberfläche, da, wenn du auf einem Boot stehst und redest, das trägt den Schall nochmal ganz anders, als wenn du einfach nur quasi zwischen der Menschenmenge irgendwo am Strand stehst und gar nicht siehst, wie weit das geht. Er fährt ein Stück raus, ist so in so einer kleinen buchtartigen Ansammlung da. Die Bucht der Gleichnisse heißt das manchmal in Kommentaren, wenn versucht wird, rauszufinden, wo ist das denn jetzt ganz, ganz genau an diesem See Genezareth. Da gibt es einen Ort, der wird daher jetzt Bucht der Gleichnisse genannt in der Literatur manchmal. Und da steht Jesus auf seinem Bötchen und spricht zu den Leuten. So, und von dort, da setzt er sich hin. Können wir sagen, ja, ist er faul? Nee, das ist die typische Lehrhaltung. Ja, das ist auch ein Bild hinter. Ne? Der Lehrer, der sitzt und die anderen versammeln sich rundherum. Also, da setzt er sich und spricht von dort aus zu ihnen. Er brachte den Menschen seine Lehre nahe, indem er ihnen viele Gleichnisse wie das folgende erzählte. So, und da ist so ein kleiner Cut. Ja? Das heißt, wir haben jetzt so die Einleitung. Wir wissen, okay, wie ist es dazu gekommen? Was macht Jesus? Und viel allgemein, ja, er ging wieder an den See. Er steigt wieder in so ein Boot, weil die Menschenmenge zu viel sind. Und er brachte ihnen die Lehre nahe, indem er ihnen viele Gleichnisse wie das Folgende, ja? Wie das Folgende erzählte. Wie das Folgende, da wollte ich was zu sagen. Viele Gleichnisse wie das Folgende heißt, auch die Evangelien tatsächlich sind in Auswahl. Also auch in den Evangelien ist eine Auswahl. Markus sagt hier, ja, Jesus lehrt ganz, ganz oft in Gleichnissen. Das ist so typisch, ne? Wenn Jesus was beibringen will, dann benutzt er gerne Gleichnisse. Zu was ist ein Gleichnis, sage ich gleich noch was. Und manche davon, die sind so wie das, was jetzt kommt. Und dann erzählt Markus das Gleichnis. Da kommen nachher noch ein paar mehr. Und das hat immer so ein bisschen den Charakter, die sind so aneinandergereiht, weil das so typische Lehre von Jesus ist. Das heißt, die müssen nicht zwingend sozusagen in der Reihenfolge an dem Tag oder an den nächsten drei Tagen so erzählt worden sein. Sondern das ist wie so eine kleine Gleichnissammlung. Und dieses Art Kapitel, sozusagen das Gleichniskapitel, das gibt es auch in den anderen Evangelien. Ich glaube, Matthäus ist Kapitel 13 zum Beispiel. Und wenn man dann ganz hinten blättert beim Johannesevangelium, da kann man lesen, dass Jesus, dass es eine Auswahl ist von dem, was Jesus getan hat. Denn um alles aufzuschreiben, ja, so dick könnten die Bücher gar nicht werden. So. Das heißt, deshalb haben wir auch vier Evangelien. Die sind immer mit einer bestimmten Perspektive, mit einer bestimmten Auswahl. Deshalb haben wir auch vier Evangelien. Das sieht jetzt aus wie ein W, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich weiß nicht, wie man das schreibt. Man kürzt die Plural von Evangelium mit EVV quasi ab. Evangelien. Ich frage mich nicht, warum. Also, so lehrt er die Menschen. Und er macht das mit Gleichnissen. Und ich sage noch was zu Gleichnissen. Was ist das eigentlich? Die meisten haben wahrscheinlich eine Ahnung, eine Vermutung, was ein Gleichnis denn so ist. Das kommt vom Hebräischen. Wort Maschal. Mischalim müsste der Plural dann sein. Also Gleichnisse. Und das ist eigentlich alles, was irgendwie bildhafte Sprache sozusagen heißt. Also es kann ein Spruch sein, das kann ein Lied sein, das kann ein Gedicht sein. Oder eben klassisch, das, so wie wir das hier jetzt ganz oft haben, ein Gleichnis. Also eine bildhafte Rede von etwas. Also dass Jesus ein Bild nimmt, das den Leuten bekannt ist, um denen damit was zu vermitteln. Genau. Also bildhaft, das ist das Entscheidende. Hier. Bildhaft. Das ist das Wichtige bei dem Gleichnis. Das hat ein Bild. Das ist nicht nur eine Information, sondern die Information, der Sinn, der Inhalt, der ist verpackt mit Sprache, mit, ja, so. Und jetzt fängt er in Vers 3 an, dieses Gleichnis zu erzählen. Hör zu. Ja, voll Leute auf, hör zu. Ein Bauer ging hinaus, um zu sehen. So, das ist die Szene. So. Und die Leute damals, die wussten, die hatten das gleich vor Augen. Ja? Die wussten, okay, ein Bauer geht raus zu sehen, ja klar, kenne ich. Ich weiß, da muss Jesus gar nicht mehr sagen. Der muss nicht sagen, dass der Bauer das auf die oder die Art gemacht hat, wie das Feld aussieht oder was er genau macht oder ob das morgens oder abends ist, welche Jahreszeit. Wenn du in der Region damals, wenn du da sagst, der Bauer, der geht raus, um zu sehen, dann wissen die, was gemeint ist. Warum? Bauer war damals so ein Nebenfischer, so der zweite klassische Beruf in Galiläa. Galiläa ist sozusagen, ja, die Kornkammer, kannst du eigentlich sagen. Also in Galiläa, da gab es guten Boden. Galiläa hat guten Boden, das heißt, die Leute, wenn die nicht selbst Bauern waren, die da rumstanden, bei Jesus gerade, dann wissen die zumindest aber vom Sehen, von der Familie, von der Nachbarschaft, was dieses Bild bedeutet. Ja, also ein Bauer geht los, um zu sehen. Und sehen bedeutet damals nicht Maschine, nicht irgendwie besondere technische Vorrichtung, sondern das bedeutet, du hast einen Beutel, du greifst in den Beutel rein, hast Samenkörner in der Hand und wirfst die. Ja, also aus so einem Beutel wird gesät. Das ist wichtig. Die Leute wissen es, dass sehen das bedeutet. Aber ich schreibe es nochmal auf, weil das wichtig ist für das, was gleich kommt. Aus Beutel. Aus Beutel werfen. Das bedeutet sehen. So, das ist die Szene, die Jesus den Leuten sagt. So, da kommt ein Bauer und der fängt an zu sehen. Das heißt, der geht über sein Feld und schmeißt Samenkörner durch die Gegend. So, und jetzt Vers 4. Was passiert dann? Logisch, manche der Samenkörner, die er auf dem Feld ausstreut, fielen auf den Weg. Ich schreibe da mal eine 1 drüber, weil wir haben sozusagen nachher vier Orte, wo die Samenkörner hinfallen. Manche fallen auf den Weg. So, ist erstmal nicht ideal. Und warum? Weil die Vögel dann kommen und die fressen sie auf. Weg kann unterschiedliches meinen. Das kann tatsächlich der Weg meinen, also sozusagen links und rechts vom Feld. Kann aber auch die Furche sozusagen meinen, in der der Bauer gerade geht. Manchmal war das auch so, habe ich zumindest gelesen. Ich bin jetzt auch kein Bauer, sondern in dritter Generation nicht Bauer. Nee, in zweiter Generation nicht Bauer. Und da ist es so, dass der Weg kann theoretisch auch das Stück sein, wo der Bauer selber läuft. Ja, also es kann sein, der läuft auf seinem Weg da und also mitten im Feld aber und schmeißt und schmeißt und schmeißt und hat den Plan, nachher hinzugehen und das alles nochmal dann durchzufurchen, dass die Körner, die da sind, theoretisch auch in der Erde landen. Ist hier aber nicht so, ne? Sondern was auf dem Weg landet, die Vögel kommen und fressen es auf. Nicht gut. Zweite Option. Andere Körner, die er aus seinem Beutel schmeißt, fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Ich mache mal hier bei felsigem Untergrund, weil das ja, auf felsigen Untergrund. Die Pflanzen, und das ist schon besser als mit den Vögeln auf dem Weg, ja, denn wir hören, die Pflanzen keimten, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Ja, also Wurzeln und Nahrung, das ist nochmal spannende Stichworte. Weil was braucht eine Pflanze? Die muss verwurzelt sein im Boden, damit sie fest steht und nicht irgendwie durch den ersten Windhauch weggeweht wird. Und die braucht Versorgung, die braucht Nahrung. Machen natürlich auch die Wurzeln, Wasser etc. So, hat sie nicht. Kein Halt. Kein Wasser. Logisch, ist schlecht für so eine Pflanze und die sterben ab. Vertrocknen. So, was passiert dann? Dritte Option. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme erstickten, sodass sie keine Ähren trugen. Ich habe mal geguckt, es gibt angeblich in der Bibel 30 verschiedene Arten von Dornen. Ich sage angeblich, weil ich das nicht selber nachgeprüft habe jetzt. Ja? Also ich habe jetzt nicht die Bibel heute Nachmittag durchforstet nach 30 Beschreibungen von Dornen, aber ich habe gelesen, dass es wohl 20, Entschuldigung, ich kann meine eigene Notiz hier nicht lesen. Die Bibel kennt wohl 20 Arten von Dornen. Finde ich schon faszinierend, ne? Und eine oder mehrere von diesen 20, die kommen halt und wachsen halt schneller als das Getreide. Das ist das Problem. Das heißt, die wachsen schneller und ersticken die noch zarten Halme. Ja, die kriegen keine Sonne mehr, die sind weg, die werden weggedrängt. Da kommt nichts mehr, sodass sie keine Ähren tragen. Da kommt schon das zweite Bild, sozusagen das zweite Ding mit rein, ne? Bisher ging es ja nur ums überhaupt erstmal Wurzeln fassen oder überhaupt erstmal wachsen. Du merkst, das steigert sich, ne? Die ersten konnten nicht mal wachsen. Die haben die Vögel gefressen. Die zweiten konnten ein bisschen wachsen, aber dann hat Nahrung und Wurzel gefehlt. Jetzt die dritten, die wachsen, aber die wachsen langsamer als die Dornen. Ja, also wieder nicht gut. So, und jetzt die vierten, also Vers 8. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden. Da wollen wir hin. Und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60, ja 100-fachen Ertrag ein. So. Das ist natürlich der Idealfall. Fruchtbarer Boden heißt manchmal auch gutes Land. Also die, oder das wäre die eigentliche Übersetzung, ne? Gutes Land. Nicht perfektes Land, nicht das beste Land aller Zeiten, nicht der beste Acker, auf dem jemals was gemacht wurde, sondern gutes Land. So, ne? Ganz realistisch betrachtet. Da gibt es gutes Land und wenn du da was reinsiehst, dann wächst das halt auch. So. Und wie wächst das? 30, 60, 100-fach. Das heißt, um das mal zu verdeutlichen, du hast die Saat, also ne, so ein Korn und der wächst dann natürlich. Ich glaube, so eine Blätter hat das gar nicht, ne? Ich sag mal, zweite Generation nicht Bauer, da merkst du schon. So, und dann hier oben ist dann ja die Ähre, da sitzen dann die ganzen Körner dran. Ach, guck mal, ach, das hätte schlechter werden können, finde ich jetzt. So, und das heißt, von 1 zu 30, 60, 100, also ne, Körner oben dran, darum geht's. Aus einem Korn werden 30 Körner oder 60 Körner oder vielleicht sogar 100 Körner. So, das ist das Gleichnis, das Jesus den Menschen erzählt. Und er schloss mit den Worten, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Luther, glaube ich, klassischer, wer Ohren hat zu hören. Ne? Wer Ohren hat zu hören, sagt Luther da gerne an der Stelle und manche ältere Übersetzungen auch. Das ist das Gleichnis von heute. Wir wollen jetzt mal in diese Situation reinschauen, die da ist, denn die Auflösung, die kommt ein anderes Mal, die kommt nicht mehr heute. So, weil ich möchte, dass wir uns so ein bisschen reinversetzen in das, was damals am See Genezareth los war. Ich trinke einen Schluck. Stell dir das vor, du stehst da, bist ein Ackerbauer oder eine Bäuerin oder was auch immer. Oder jemand, der sich zumindest irgendwie damit auskennt. Und du hörst, okay, Jesus kommt. Du denkst, super, den will ich mir anhören. Weil ich hab von Freunden, ich habe von Familie, ich habe von Bekannten gehört, wenn der kommt, das ist gut. Da gibt es Nahrung für Leib und Seele quasi. So, also ich stelle mich damit hin. So, und Jesus steigt in sein Boot rein, setzt sich hin und fängt an zu reden und erzählt, na, stell dir mal vor, es gibt einen Bauern und der geht raus und der sät. Und das, manches fällt da aufs Feld, manches fällt hier hin, manches da. Und am Ende wächst das Beste so 30-fach, 60-fach, manches 100-fach. Also hör gut zu. Und du denkst vielleicht so, ja, ich wusste nicht, dass ich zu einem Workshop für Landwirtschaft gekommen bin. Jesus, ich dachte, du machst auch andere Dinge. So, aber da stehen wir jetzt gerade, ne? Da stehen wir jetzt gerade. Jesus redet in Gleichnissen. Jesus redet zu den Leuten und das ist einerseits bekannt und das finde ich so, deshalb liebe ich diese Gleichnisse so sehr, ja? Also, nur nochmal, um das klarzustellen, ich bin mir sicher, Jesus ist der begabteste Geschichten- und Worterzähler, den es gibt. Ja. Niemand konnte so mit Worten umgehen wie Jesus selbst. Wir haben ja hier das, wie Markus das aufgeschrieben hat. So. Und wir haben natürlich keine eigenen Worte von Jesus. Also du hast nicht ein Brief oder Jesus hat nicht gesagt, so und danach, jetzt sind wir fertig, ich schreibe das gleich, boah, ich habe das Gleiche mit den Bauern, habe ich heute so gut erzählt, ich schreibe das lieber nochmal auf. So, schnell mal aufschreiben, was ich da aufgeht. So, nee, sondern wir haben, Markus erzählt uns das. So, aber ich glaube, wenn Jesus sich dahingestellt, wenn der gepredigt hat, wenn der gelehrt hat, wenn der erzählt hat, das muss so was Krasses gewesen sein. Da muss wirklich, da hat die Luft geknistert. So, warum? Geht um, ich mache mal eine Seite weiter, da können wir uns noch die eine oder andere Notiz machen. Oh, ihr seht das nicht. So, Jesus und Worte. Erstmal Jesus erzählt Gleichnisse. Jesus predigt. Und das Spannende ist, ne, wir sind ja gerne ganz schnell bei dem Wunder oder bei der Heilung, die Jesus macht. Aber wir haben in den ersten drei Kapiteln schon festgestellt, das, was er eigentlich viel mehr macht, ist Predigen. Die Lehre ist das, was bei Jesus meistens im Vordergrund steht. Das ist das, womit er zu den Menschen kommt. Klar, er tut auch Wunder. Er heilt Menschen. Gar keine Frage. Tut er. Haben wir auch schon mehrfach gesehen. Aber wir haben deutlich mehr gesehen, dass er zu den Menschen kommt und lehrt. Ich glaube, wir hatten es nie bisher, dass er einfach nur hinkommt und Wunder tut. Sondern wir haben es meistens, dass es irgendwie mit Lehre verbunden ist, mindestens. Oder dass das Wunder im Anschluss an die Lehre kommt. Will sagen, Jesus ist immer mit Worten in Verbindung. Warum? Jesus ist das Wort. Vielleicht hast du das gerade schon im Kopf, vielleicht auch nicht. Dann springe ich da einmal schnell für dich hin, damit du es dann im Kopf hast. Dililit. Johannes Kapitel 1, anderes Evangelium, gleicher Jesus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und dann geht es um Johannes. Und dann hier unten. Vers 18. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Also, Jesus selbst ist das Wort, das Fleisch wird, das zu uns kommt, um uns den Vater zu zeigen. Mit Worten. Ja? Das Wort nutzt selber Worte, um uns diese ganzen großen Geheimnisse, Mysterien, Wahrheiten aufzuschließen. Jesus selbst ist das Wort. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum er so gut mit Worten ist. Das ist kein Zufall. Ja? Jesus selbst ist das Wort. Ich meine, sein Wort hat Macht. Ja? Wenn, erinnere dich an die Szene mit der Sturmstillung. Also, was heißt, erinnere dich, wenn du die schon kennst. Bei Markus hatten wir die noch nicht. Aber wie stillt Jesus den Sturm? Er spricht. Er sagt, schweig still. Und der Sturm legt sich. Ja, mit Worten. Die Worte von Jesus, die haben eine schöpferische Kraft. Wie im Anfang, ne, wir haben eben bei Johannes gehört, alles ist durch ihn entstanden, alles ist durch ihn geschaffen. Ist dir wahrscheinlich aufgefallen, aber dieser ganze Text ist natürlich eine Erinnerung an die erste Seite der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Wie schafft Gott Himmel und Erde? Er spricht. Gott sprach, es werde Licht. Gott ist ein Gott des Wortes, ein Gott, der spricht und Dinge entstehen, Dinge passieren. Und wenn Jesus jetzt hier kommt, deshalb spricht er mit den Leuten, deshalb redet er zu den Leuten, deshalb predigt er, deshalb redet er in Gleichnissen, in Bildern, deshalb benutzt er Sprache nicht nur als Information, sondern als kreativen, als schöpferischen Akt zu den Menschen. Und das tut er hier. So, und was hat das zur Folge? Naja, erstmal stehen die Leute da jetzt und denken, ja, okay, was meint er genau? Das Ding mit dem Acker, jo, ja, verstehe ich, Bauer, Aussehen, kenne ich. Ja, letzte Woche noch, kam der Vogel, hat es weggepickt. Ich kenne das, Jesus, ich kenne das. Und an dieser Stelle stehen wir jetzt gerade. Und ich habe mich tatsächlich entschieden, dass wir erst nächstes Mal rausfinden, wie dieses Gleichnis gedeutet wird. Ich meine, du kannst natürlich lesen, ne? Blätter einfach eine Seite weiter, ich weiß nicht, wie deine Bibel, oder vielleicht ist es sogar noch auf der gleichen Seite in deiner Bibel, weil die Frage kommt. Natürlich fragen die Leute sich das auch. Aber ich möchte, dass wir heute bei diesem Stück einmal wirklich bei diesem Bild stehen bleiben. Dass wir wirklich einmal bei dem Gleichnis stehen bleiben, bei dieser bildhaften Rede von Jesus, die er den Menschen sagt. Weil er es ja nicht aus Jux und Dollerei tut. Er kann die Geschichte auch an. Also wenn wir dann in nächste Woche dazu kommen, was erzählt er da eigentlich? Ja, wie deutet man das? Na klar, das hätte er auch so erzählen können. Aber er hat es nicht gemacht. Und das ist das Spannende, er hat es nicht gemacht. Und deshalb möchte ich heute auch an dieser Stelle einfach mal stehen bleiben und es nicht sofort auflösen. Du kannst es selber machen, gerne, bin ich dir nicht böse. Aber gemeinsam machen wir das erst beim nächsten Mal. Um ein bisschen mehr dem nachzuspüren, was da am See Genezareth vor bummelig 2000 Jahren los war. Wunderbar. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt gleich schon zu den Fragen kommen. Ja? Also, was haben wir heute gelernt? Was fassen wir noch einmal jetzt in zwei Sätzen zusammen? Mal gucken, wo ich das hinpacke. Können wir da unten in die Ecke tun? Schiebe ich mich mal hier hoch. Dann können wir das da unten hinschreiben. Erstens. Jesus kommt zu Menschen. Zweitens. Er benutzt Bilder, die Menschen kennen. Oder nutzt Sprache. Machen wir lieber Sprache. Denn, ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, warst du schon mal in einem Gottesdienst, wo gepredigt wurde und du hast das Gefühl, Junge, ich habe gar nichts verstanden. Entweder, weil das so weit weg von meiner Realität ist oder weil es eine Vorlesung in Dogmatik gerade war. Jesus macht das nicht. Und ich sag mal, wenn einer eine Vorlesung in Dogmatik halten könnte, dann der Sohn Gottes. Ja, dann Gott selbst. Macht er nicht. Warum? Weil er möchte, dass die Leute ihn verstehen. Deshalb benutzt er Sprache, benutzt er Bilder, die Menschen kennen. Und drittens, er hat es zweimal gesagt, zuhören ist wichtig. Ja, er sagt es ja. Am Anfang, Vers 3, hört zu. Ein Bauer geht hinaus. Und am Ende, und wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Oder wer Ohren zu hören hat, der höre. Also das sind so die kleinen drei Dinge, die wir mal mitnehmen. Und wir wollen jetzt mal zu euren Fragen kommen. Ich weiß, dass die Frage kommt, wie wird das denn jetzt gedeutet? Die mache ich heute noch nicht. Die machen wir nächstes Mal. Wir machen alle anderen Fragen, was wir so finden. Und schauen dann mal, was wir da so Schönes heute noch mitnehmen können. Super. Also. Abigail fragt, welche Übersetzung verwendest du? Hatte ich am Anfang schon, glaube ich, gesagt. Das ist die Neues Leben. Also jede Folge von Markus hier ist mit Neues Leben gemacht. Ah, guck mal, hier ist noch ein Update. Ein Getreide bestockt sich. Ein Korn wird zu 3 bis 4 Halmen mit je 30 Körnern, sind circa 90 Körner, sagt mein Mann. Der vielleicht Landwirt ist, ich weiß es nicht. cool, richtig gute Info. Also ich weiß nicht, was bestocken heißt, aber aus einem, also wenn ich das richtig verstehe, nicht aus einem Korn wird ein Halm mit 100 Dingern, sondern aus einem Korn werden 3, 4 verschiedene Halme, die dann insgesamt 100 Körner haben. Super. Danke, danke für die Info. Das war mir noch nicht klar. Sehr, sehr gut. Schauen wir mal weiter. Markus fragt, auch richtig oft dabei, freut mich voll, sind die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten des Gleichnisses nicht eher als Denkanstoß gedacht? Vermutlich war es gerade den Bauern nicht neu, dass viele Samen nicht keimen. Auf jeden Fall. Also das sind Denkanstöße, ne? Das ist ja immer so, wenn wir Worte benutzen oder andersrum, wenn du jemanden zum Nachdenken bringen willst, dann gehst du ja auf ihn zu. Ja, dann steigst du ja irgendwie in seine Gedanken-, Gefühls-, Sprachwelt ein. Also auch du heute, ja? Und ja klar, macht Jesus das auch. Und da bietet sich natürlich ein Gleichnis an. Wir werden dann sehen, wenn wir das auflösen nächstes Mal, dass er auch einfach sozusagen direkt die Auflösung hätte erzählen können. Er hätte sagen können, so, ich rede heute über das theologische Thema XY und das ist 1, 2, 3, 4. Aber er macht es anders. Er macht es anders. Warum? Weil er die Menschen mit reinnehmen will. Weil er die Menschen zum Nachdenken bringen will. Weil er bei den Menschen sein will. Birgit, auch richtig oft dabei und fängt immer an mit Gott zum Gruß. Gott zum Gruß, Birgit. Keiner hat den Vater je gesehen, doch im Alten Testament erscheint er doch öfters. Ich frage, weil dieses Thema bei uns gerade aktuell ist. Nee, öfters tatsächlich nicht. Du hast, also jetzt so aus dem hohlen Bauch heraus, du hast natürlich einmal Mose, der ist so Sonderfigur. Mose sieht ja, also ich muss ein bisschen ausholen, Zelt der Begegnung. Ja, im Zelt der Begegnung. Oder machen wir vorne an. Also, Paradies. Adam und Eva unterhalten sich mit Gott. Ja, die verstecken sich ja erst und dann kommen sie raus, weil, ich glaube, so heißt es in Genesis, weil sie hören, wie Gott durchs Paradies geht oder so ungefähr. Und da könnte man schon davon ausgehen, die haben, ich weiß nicht, wie die gegenübergestanden haben zueinander, aber die waren zumindest da irgendwie in größerer Nähe zueinander. Klammern wir ein bisschen ein, weil Paradies. So, das waren andere Voraussetzungen, die beiden hatten. Danach kommt der Sünden, oder das ist ja im Rahmen des Sündenfalls. So, und dann werden sie aus dem Paradies rausgeschmissen. So, dann hast du Noah. Noah und Gott reden nur miteinander. Also Noah hört, wie Gott spricht. Abraham. Abraham hört auch die Stimme, trifft den Engel, als er seinen Sohn opfern will. Trifft die drei Männer, die zu ihm kommen. Vielleicht ein Hinweis auf die Trinität? Ich denke ja. Sieht aber auch nicht Gott von Angesicht zu Angesicht. So. Und dann ist es, wenn wir weiterschauen, Mose. Und da ist ein bisschen der kleine Sonderfall. Ja, es gibt das Zelt der Begegnung. Das heißt, das Volk ist in der Wüste unterwegs, nach dem Exodus, also aus Ägypten befreit, sind in der Wüste unterwegs. Und die haben ein Zelt in der Mitte, das ist das Zelt der Begegnung. Und da darf nur Mose rein, später der, also hohe Priester dürfen da auch rein dann. Und das wird dann ja quasi, ist ja der Vorläufer vom Tempel in Jerusalem. Und da bittet Mose irgendwann darum, das Angesicht Gottes sehen zu dürfen. Und von diesem Moment an trägt Mose einen Schleier vor dem Gesicht, wenn der draußen rumläuft, weil sein Gesicht glänzt. Sozusagen von dieser Heiligkeit Gottes ist er wie angemalt. Verstrahlt, könnte man tatsächlich sagen. Aber auch danach hast du Leute, die Erscheinung, also klar, du hast Mose und den brennenden Dornbusch schon früher, aber das ist ja nicht, Gott ist ja nicht ein brennender Dornbusch, sondern Gott erscheint durch den brennenden Dornbusch. Und wenn du jetzt, ne, wie in Johannes eben gelesen hast, niemand hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, dann ist damit tatsächlich gemeint, niemand hat Gott wirklich in seinem, so wie er wirklich ist, gesehen, wie er wirklich aussieht, so inkomplett. Face to face, wenn du so willst. So. Wobei es Spekulation ist, welches Face Gott denn hat. So. Sondern Gott offenbart sich, Gott teilt sich mit. Und eben unüberbietbar, final, einmalig in Jesus. Da hat er ein Gesicht. Ja? Da kannst du von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden. Deshalb ist das das Besondere. So, genau. Schön, 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 schön. Warum fordert er explizit zum Zuhören auf? Die sind doch nicht zum Spaß da. Ja, aber ich glaube, selbst du warst auch mal in Situationen, wo du nicht zum Spaß da warst und irgendwie abgeschweift bist, irgendwann nicht mehr zugehört hast. So. Ich glaube, es unterstreicht tatsächlich die Wichtigkeit des Gesagten. Spannenderweise, selbst wenn das einfach nur sozusagen das Bild von einem Bauern ist, der Saat aussät. Von daher, es soll die Leute aufmerksam machen. Ja? Er sagt, hört zu, was ich euch erzähle, das ist wichtig. Ja? Und möglicherweise, vielleicht sind die ja klar nicht zum Spaß da, aber vielleicht hat sich auch schon rumgesprochen, ja, der Jesus, der tut auch Wunder. Der heilt auch mal jemanden. Vielleicht ein guter Teil der Leute wird vielleicht auch da sein, weil die denken, oh Jesus, nur erzähl zu Ende und dann guck dir mal mein Bein an. So, könnte auch sein, ja? Könnte auch sein. Nochmal Birgit, das ist eine allgemeinere Frage. Ist es eine Sünde bzw. schlecht, wenn man in eine zweite Gemeinde geht und in beiden seinen Anteil zahlt? Zwei Punkte. Ich möchte einmal auf Sünde bzw. schlecht eingehen, weil es gibt Sünde und es gibt Dinge, die sind falsch oder Fehler, die man macht. Und es gibt Dinge, die sind doof. Also gerade so spontane Einteilung meines Lebens. Sünde, Fehler, doof. Sünde ist es nicht, in zwei Gemeinden zu gehen. Also nein. Ist es schlecht? Nee, glaube ich auch nicht. Sozusagen, was meine Frage wäre, ist, kannst du dich in beiden so einbringen, wie du dich einbringen solltest oder wie du dich gerne einbringen würdest in einer Gemeinde? Ja, Gemeinde ist ja nicht nur, ich gehe hin und nehme was mit, sondern Gemeinde ist auch, ich gebe was von mir. Deshalb sage ich immer, also wenn du nicht in einen Gottesdienst, wenn du nicht in eine Gemeinde gehst, dann fehlt dir etwas, klar, aber den Leuten, die da sind, denen fehlt auch etwas, nämlich du. Ja, du fehlst den Leuten. Du könntest sagen, ey super, Birgit geht gleich in zwei Gemeinden, die beschenkt die Leute doppelt, Gunnar, doppelt. Ja, trotzdem glaube ich, dass Gemeinde ja mehr ist als hingehen. Das ist Beziehung haben, das ist involviert sein, das ist miteinander das Leben teilen. Und ich weiß nicht, ob das auf Dauer sozusagen in quasi in zwei Familien geht. Also könnte man auf Dauer in zwei Familien leben und das hätte den gleichen Charakter, den gleichen Wert wie in einer zu leben. Weiß ich nicht. Das musst du selber entscheiden, das ist keine Sünde. Das ist auch nicht schlecht. Ich frage mich nur, ob es auf lange Sicht das Schlauste ist. Ja, also wenn wir bei meiner klassischen englischen Einteilung bleiben von Sünde, schlecht, doof. So. Gucken wir mal weiter. Nadine fragt, hat die Bibel einen besonderen Namen, in der alles, was Jesus sagt, in Rot geschrieben ist? Also auf Englisch, in England oder in Amerika heißen die Red Letter Bibles. Und wenn du das nicht kennst, das sind Bibeln, da ist die wörtliche Rede von Jesus rot geschrieben. Und in manchen Editionen, auch im Alten Testament, dann das, was er sozusagen zitiert, ist rot. Oder das, was Anspielungen auf ihn sind, ist rot. Aber klassisch ist gemeint, im Neuen Testament sind die Sätze wörtliche Rede rot. Also wenn du quasi unser Text von heute, das wäre alles am Anfang, Vers 1 wäre normal wie hier schwarz geschrieben, Vers 2 auch. Und ab Vers 3 wäre es sozusagen rote Schrift. Es gibt ein neues Leben, die hat das. Habe ich, glaube ich, auch hier irgendwo, also drüben im anderen Zimmer. Es gibt ein neues Leben. Neues Leben ist in Deutschland eine, die das macht. Also die haben Ausgaben, die das machen. Zum Beispiel Luther gibt es, glaube ich, keine Ausgabe, die das macht und verschiedene andere auch nicht. Aber es gibt eine neues Leben-Bibel, die hat das auf jeden Fall. Such mal neues Leben Jesus-Worte oder so bei Google. Ja, neues Leben-Bibel Jesus-Worte. Da müsstest du was finden. Wie finde ich das? Hast du nicht nachgefragt? Ich sag's trotzdem. Ich fand es am Anfang eigentlich ganz praktisch, weil du sofort den Blick drauf hast, aber das Problem ist, das wertet ja innerhalb des Textes. Na klar kann man sagen, ja gut, aber ey Gunnar, das sind die Dinge, die Jesus sagt. So, ja, und trotzdem gehe ich davon aus, dass die ganze Bibel von Gott für mich ist. Und nicht nur die Jesus-Worte und der Rest ist sozusagen Ausschmückung, der Rest ist so ein bisschen Kontext, damit wir wissen, wann Jesus denn diesen roten Satz gesagt hat. So. Deshalb könnte man ähnlich sagen, okay, aber in der Lutherbibel sind ja auch irgendwie die Kernaussagen fett gedruckt. Ja, das wiederum finde ich gar nicht schlecht als Lutheraner. Muss man wissen. Ist, ne? Also, kannst du selber. Also, wenn du eine suchst, was ich begrüße, jede Bibel, die man hat, ist besser als, und die man liest, ist besser als eine, die man nicht hat. Von daher einfach mal Neues Leben, Bibel, Jesus-Worte googeln, da müsstest du was finden, weil die haben auf jeden Fall eine. So. Hi Gunnar, doofe Frage. Wie rechtfertigst du als Lutherischer die Weihe und Entweihung von Gegenständen wie Kirchen? Liebe Grüße aus NRW. Eigentlich gar nicht so richtig. Weil, also wenn du jetzt von Weihe, von Gegenständen und Gebäuden sprichst, wir machen nicht so einen Aufwind darum wie zum Beispiel die katholische Kirche. Kirchlich gesehen oder also lutherisch-theologisch gesehen, kannst du deinen Gottesdienst auch unter freiem Himmel feiern oder in einer Sporthalle oder in einem Gemeindehaus oder zu Hause. Also nicht alleine, weil dann ist kein Gottesdienst, aber mit anderen. Von daher, so richtig machen wir das nicht. Also klar, wir haben natürlich, wenn eine Kirche neu gebaut wird, dann gibt es einen Gottesdienst, mit dem die Kirche sozusagen in Betrieb genommen wird, quasi geweiht wird. Aber das hat jetzt nicht den Touch wie in der katholischen Kirche, wenn eine Kirche geweiht wird und damit zu einem sozusagen in den Bereich des Heiligen überführt wird. Ne, diese strenge Trennung heilig-profan, die machen wir bei Gegenständen nicht. Ja, die Bibel sagt, dass die Gemeinde, dass die Kirche, dass der Tempel Gottes, dass das lebendige Steine sind. Wir sind das Entscheidende, ja. Du und ich, wir machen die Kirche, nicht der Stein aus der Mauer. Von daher ist jetzt nicht so mein Riesenthema tatsächlich. Herold, müssen wir uns noch an die Speisegebote halten oder hast du darüber ein Video gemacht? Danke, Gunnar. Nein, musst du nicht. Video ein einzelnes habe ich nicht gemacht, sondern viel besser. Guck dir tatsächlich die 15 oder 16 Teile, guck da mal rein in die Playlist vom Galaterbrief. Die Bible Study Galaterbrief findest du auch hier auf dem Kanal. Hat 15, 16 Folgen, einer Stunde dann. Ist also, oh krass, 16 Stunden. Guck sonst in das Material. Geh mal auf gunnarengel.de und da im Shop findest du für 0 Euro findest du das Study-Paket sozusagen für den Galaterbrief und da findest du die ganzen Sachen, die ich dazu gemalt habe und alles, was da so mit drin ist. Und guck da einfach mal so durch, weil ich glaube, in dieser Study kam das bestimmt 4-mal vor. Und da geht es dieses Thema Speisegebote auch. Das heißt, guck da mal rein zum Thema Speisegebote. Genau. Vielleicht sollte ich das mal auskoppeln tatsächlich, ne? Weil die Frage kommt tatsächlich wirklich oft und ich merke, dass Leute sich da Gedanken drum machen, darüber nachdenken. Und vielleicht sollte ich mal so einen kleinen Ausschnitt machen aus diesem Bible Study, wo es genau darum am Text geht, mit so ein bisschen rundherum. Ich denke da mal drüber nach. Also, Heron der Held, einfach mal in die Bible Study für den Galaterbrief schauen, weil da geht es Paulus genau unter anderem darum. Kane fragt, hast du schon mal einen Exorzismus durchgeführt und kannst du Erfahrungen berichten? Nee, habe ich nicht. In der lutherischen Kirche ist es weniger verbreitet als in der katholischen Kirche. Und dann ist es im Westen deutlich weniger insgesamt verbreitet als woanders. Es gibt lutherische Kirchen, die machen das in Afrika. Da kenne ich aber auch nur so aus dritter Hand Geschichten, mehr auch nicht. Also... Genau. So, schauen wir mal weiter. Captain Breeze fragt, fiel dir das Theologiestudium schwer? Jein. Also inhaltlich nicht. Also auf zwei Arten inhaltlich nicht. Einmal, weil ich das Thema ziemlich spannend finde. Und zweitens, weil universitäre Theologie, dir klar, also es ist viel. So, klar, du machst halt irgendwie 2000 Jahre Geschichte, 2000 Jahre oder mehr noch, wenn du Zeit des Alten Testaments mit reinnimmst sozusagen, aber so klassische Geschichte, 2000 Jahre plus Literaturwissenschaft plus Philosophie plus, also sozusagen alles, was das trifft sich alles in der Theologie. So, das heißt, es ist eine ganze Menge, die du machst. Nur hatte ich das Glück, dass ich sprachbegabt bin in gewisser Weise, das heißt, also Latein, Griechisch und Hebräisch ging relativ fix. Latein hatte ich in der Schule schon. Die anderen beiden habe ich im ersten und zweiten Semester dann gemacht, sozusagen die Abi-Prüfungen dafür. Und die Inhalte, das kann man halt auswendig lernen. Also wenn man auswendig lernen kann, dann ist das nicht das Problem, dieses Studium. Was für mich die Herausforderung war, ist tatsächlich quasi das, was dann gefehlt hat. Weil das Studium klassisch ist kein, da geht es nicht um dein Bekenntnis in dem Sinne. Da geht es nicht um, also du erzählst nicht davon, wie du zum Glauben gekommen bist oder du schreibst keine, erwecklichen Dinge irgendwie, sondern du lernst halt, was Paul Tillich über Christologie gesagt hat. Oder du beschäftigst dich damit, wie das frühe Mönchtum in der Wüste von Ägypten entstanden ist. Oder du überlegst die assyrischen Einflüsse auf irgendeinen Text im Alten Testament. So. Und da hat für mich ein Teil gefehlt. Ich habe es dadurch aufgefangen im Endeffekt, dass ich viel mit meinen christlichen Freunden unterwegs war, dass ich in der Gemeinde engagiert war. Also wenn du Theologiestudent, Studentin bist und zuhörst, such dir eine Gemeinde. Also studier nicht einfach nur so in die Gegend, sondern such dir eine Gemeinde, in der du dich engagierst, mitarbeitest. Dinge, die du im Studium irgendwie erfahren hast, mit der Realität auch mal abgleichst. Weil man landet ganz schnell irgendwie in so einem Elfenbeinturm und denkt, ich habe die Welt verstanden, weil ich habe verstanden, was Spinoza über Thema XY gesagt hat. So, und dann stehst du dann irgendwie ein paar Jahre später vor deiner ersten Gemeinde und denkst, Moment mal, wieso interessiert hier gar keinen, was Spinoza gesagt hat? Ja, wieso wollt ihr nicht über Schleiermacher und das Gefühl gerade hören? Da habe ich ein Referat mal zu gemacht. So, ja, also achte drauf, dass das immer mit Minimum einem Fuß auch in der wirklichen Welt steht, was du da machst. So, und das, da habe ich einen Anlauf für gebraucht erstmal. So, aber von da an ging's. So, schauen wir mal weiter. Ich lese die Luther 1545. Herzlichen Glückwunsch. Hab die Basisbibel entdeckt. Was hältst du von der Basisbibel? Ich finde sie wirklich gut. Ich finde die auch gut. Und also, dass du Luther, ich hänge eher noch beim ersten, dass du Luther 1545 liest. Das ist abenteuerlich. Mache ich zum Beispiel nie. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt wundert oder so. Sondern ich lese immer gerne Übersetzungen, die ich leicht auch verstehe. So. Von daher. Und das habe ich bei Luther 1545 nicht automatisch. Vielleicht du, das weiß ich nicht. Da sind wir auch unterschiedlich gepolt alle. Aber Basisbibel finde ich ist eine gute Bibel. Falls das sozusagen der Hauptteil der Frage eigentlich war. Jo. Ah, guck mal hier. Hast du eine aktuelle Empfehlung für ein christliches Buch rechts oder links der Bibel? Bin auch immer auf der Suche. Auch andere Teilnehmer einfach mal hier reinschreiben. Also ne, auch andere Teilnehmer, schreibt gerne rein, wenn ihr einen guten Buchtipp gerade habt. Ich gucke einfach mal, was ich die Tage gelesen habe. Warte mal. Ups. Also ich lese gerade The Genius of Jesus von Irvin McManus. Bin mir noch nicht sicher, wie ich das finde. Also ist vielleicht nur so eine halbe Empfehlung. Aber der hat Bücher geschrieben, die ich gut finde. Von daher kann ich das auch so halb empfehlen. Also Irvin McManus hat ein schönes Buch geschrieben, was sich auch mehr an Männer richtet. Der Weg des Kriegers oder der Pfad des Kriegers. Eins von beiden. Dann habe ich gerade von Greg Laurie Jesus Revolution gelesen. Das ist so ein quasi so ein, ja, diese Jesus-People-Bewegung aus den, nach den Hippies in Kalifornien, so ein leicht historisches, schrägstich biografisches Buch. Francis Schaeffer habe ich gelesen, den kann man immer gut empfehlen. A Christian Manifesto habe ich da gelesen. Habe ich denn noch gerade gelesen? Ich guck mal, das waren jetzt alles so viele englische Sachen, ich guck mal, ob ich was Deutsches finde. Zumindest ich lese immer so viel auf Englisch. Ding, 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 ding. Was ist denn noch auf meiner Leseliste? Wenn man eher was sucht, was so ein bisschen, wo wir heute so beim Thema Gleichnisse sind, es gibt einen Mann, der heißt Thomas Merton. Thomas, also der ist so halb Franzose. Ich glaube, seine Eltern waren Franzosen, aber er hat in Amerika gelebt. Deshalb sage ich immer Thomas Merton. Ich weiß nicht genau, ob der sich auch so ausgesprochen hat, aber der hat schöne Sachen geschrieben, wenn du da ein bisschen auf der Suche bist. War Trappistenmönch und ganz toller Schreibstil. The Seven Story Mountain, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber es gibt es auf Deutsch. Thomas Merton, das ist sozusagen so ein bisschen so eine Mischung aus Biografie und ja, Biografie mit Theologie. Ansonsten ein Buch, was, glaube ich, jetzt gerade auf Deutsch rauskommt, was ich immer gerne empfehle, auch schon mehrmals empfohlen habe, glaube ich, ist von John Mark Comer, The Ruthless Elimination of Hurry. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißen wird, aber John Mark Comer, C-O-M-E-R. Den kann ich auch gerne empfehlen. Frage, dürfen wir uns über Jesu Schriftverständnis erheben und zum Beispiel die Historizität einer globalen Sintflut ablehnen? Also, was heißt dürfen? Wir Menschen dürfen vieles. Ist es schlau, ist die Frage. Ne? Ich mach's nicht. Also, anderes Beispiel, was gerne angewandt wird, ist natürlich auch, also, ne? Jesus spricht von Adam und Eva. Jesus spricht von Jona, der 3 Tage im Bauch des Fisches ist. Das benutzt er ja, um diesen Vergleich zu ziehen. Ne? Und der Menschensohn wird 3 Tage im Grab sein. Nun ist bei Jona vielleicht das Ding, meint er da, also könnte man jetzt diskutieren sozusagen, ne? Meint er ja Jona aus der Geschichte, die wir alle kennen, oder Jona, der im Bauch des Fisches war? So. Ich gehe davon aus, wenn Jesus das für echt hält, dann ist das ein ziemlich guter Anhaltspunkt von jemandem, der sich auskennt. Also ich halte mich beim Schriftverständnis dann lieber dichter an Jesus als weiter weg von Jesus. Und wer schon länger hier unterwegs ist, hat mit der Antwort wahrscheinlich auch gerechnet. Ich meine, ey, ich liege hier, ich habe hier, welche Folge sind wir? 16? 17? Ich weiß das gar nicht. Seit 16 Stunden 3 Kapitel des Markus-Evangeliums raus. Ich würde das nicht tun, wenn ich denken würde, dass das irgendwie so lala wäre oder nicht echt oder was auch immer, historisch Murks. Von daher. Jo. Schauen wir mal weiter, ob noch Fragen kommen. Ah, hier wurde gerade ein Buch empfohlen von Max Lucado. Der schreibt auch schöne Bücher und hat wohl gerade ein neues rausgebracht, das kenne ich noch nicht. Der schreibt auch auf Englisch, aber der wird super viel übersetzt. Ich blende das mal ein, damit ihr den Namen habt. Er wird super viel übersetzt. Er hat sogar Kinderbücher geschrieben, habe ich jetzt gesehen letztens. Ich war über Pfingsten auf dem Dünenhof, habe ich auch ein Video auf dem Kanal, falls du es noch nicht gesehen hast. Also einer von den Vlogs. Ich habe ja letzte Woche mal wieder ein bisschen gevloggt. Habe wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe noch einen in der liegen, der kommt irgendwie morgen oder so, glaube ich. Und da hatten die auch so einen Büchertisch, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und da habe ich gesehen, dass der auch Kinderbücher geschrieben hat. Fand ich richtig cool. Genau. Schöne Sache auf jeden Fall. Guck mal, ich gucke gerade auf die Uhr, schon 5:05. Wenn jetzt nicht noch gleich irgendwie eine ganz große Frage kommt, dann beten wir. Ach genau, es war vorhin die Frage, die habe ich nicht eingeblendet, aber die hatte ich noch im Hinterkopf. Auf einmal wieder eine Gebetssession machen. Habt ihr Lust zu, dann machen wir das. Machen wir wieder eine schöne Gebetssession hier. Ansonsten ist der Rhythmus ja dreimal Bible Study, einmal fragt den Pastor, dann wieder dreimal Bible Study und so, ne? Also, wunderbar. Ihr könnt ja noch ein bisschen Bücher austauschen miteinander und dann beten wir jetzt mal. Ansonsten mein minimaler Werbeblock. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, klick die Glocke, dann verpasst du nichts. Das sind die Momente, wo ich mich als junger YouTuber fühle. Also abonnieren, Glocke klicken, Gunnar helfen. Also lass uns beten. Gott, ich danke dir für alles, was du uns gibst. Und ich danke dir dafür, dass du Worte benutzt, um zu uns zu sprechen. Ich danke dir dafür, dass wir lesen können, dass wir hören können, dass wir darüber reden können, was du gesagt hast. Und ich bitte dich, dass deine Worte immer wieder in uns neue Wurzeln schlagen. Dass deine Worte in uns immer wieder zu Wachstum führen. Dass deine Worte in uns und durch uns Frucht bringen. Und Gott, ich bitte dich um Segen. Segne du die Menschen, die heute hier sind. Segne auch die Menschen, die heute nicht hier sind. Ich habe schon mitgekriegt, dass ein, zwei Leute, die immer dabei sind, heute nicht dabei waren. Ich bitte dich um deinen Segen. Ich bitte dich um deinen Beistand. Ich bitte dich um deine Nähe für uns und die uns anbefohlen sind, die uns lieb sind, für unsere Familien, für unsere Freunde, für die Menschen, die wir auf dem Herzen haben. Sei du bei uns und stärke uns in dieser manchmal unübersichtlichen Zeit durch dein Wort, dem wir vertrauen dürfen. Und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ganz, 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 ganz vielen Dank euch. Es war schön. Ja, ich habe gerne Urlaub gemacht, aber ich habe es auch ein bisschen vermisst hier. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Mittwoch 19:30 Uhr. Und dann finden wir mal raus, was Jesus mit diesen rätselhaften Worten da nur eigentlich gemeint hat. Also, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Und dann, wir sehen uns.